Ich hätte jetzt gerne einfach mal grundsätzlich so die Frage in die Runde, wie so das Feedback jetzt ist auf das, was wir heute gemacht haben. Wie findet ihr das? Wie fandet ihr das? Kann man, lohnt sich das, das irgendwie zu wiederholen? Gibt es was, was man vertiefen müsste? In welche Richtung könnte man das Ganze weitertreiben? Was denkt ihr dazu?
Also ich fand es auf jeden Fall super und das war jetzt gerade mein Einblick in die Thematik als solche. Also würde es ich für meinen Teil auf jeden Fall super finden, wenn wir das wiederholen und weiter vertiefen. Und was ich längerfristig schon interessant finde, dann auch sich anzugucken, wie können wir das dann in die Tat umsetzen, was hier besprochen wird. Ja. Also wir haben uns jetzt angeguckt, wie Seiten arbeiten. Und man hatte dann doch mit konkreten Projekten zu tun und einem konkreten Workflow. Und da wäre es schon interessant dann zu wissen, wie man diese Technik auch in den eigenen Workflow mit einbringt.
Technik jetzt?
Oder halt die Art und Weise, Seiten aufzubereiten, beziehungsweise generell ein Gespür dafür zu haben, wie sollte sie am besten strukturiert sein, dass sie auch möglichst gut konsumiert werden kann.
Kannst du dir da irgendwie also so einen bestimmten Fokuspunkt rauspicken, wo du sagst, also als erstes würde mich interessieren, wie muss mein HTML-Quellcode im Idealfall aussehen? Oder so, also so ein wirklich, zum Beispiel so ein wirklich, da haben wir auch kurz drüber geredet, deswegen, ich habe auch versucht, wir haben gesagt, wir tun das dieses Mal, wenn überhaupt, dann nur anreißen, weil bei ARIA beispielsweise ist so ein Ding, da kann allein darüber kann man schon mehrere Treffen machen, ja. Sehr komplex, sehr breites Gebiet, aber das ist natürlich auch was, was man vertiefen kann.
Ja, vielleicht beginnend bei den Basics und in den folgenden Treffen sich mit Spezialtechniken.
Basics heißt dann wirklich,
also erstmal generell das HTML-Dokument. Ich habe mir jetzt zum Beispiel die Frage gestellt, bei Google haben wir es gesehen, da gibt es diese Regionen, die durchnavigiert werden konnten, ob es da nicht Sinn machte, auch die eigene Seite schon mal generell inhaltlich zusammenzufassen in bestimmte Regionen.
Die Antwort ist ja. Ja. Also, das kann ich dir jetzt schon sagen,
aber ohne es vertieft zu haben. Jetzt weniger im Hinblick auf, also klar verschachtelt man das ja, um, keine Ahnung, eine rechte Spalte oder irgend sowas einzurichten im Design.
Also Regionen haben eigentlich den Sinn, so eine ganz grobe Strukturierung mitzubringen. Also man, es gibt zwar auch manchmal, man sieht manchmal Seiten, die haben dann irgendwie so 20 oder 30 Regionen, das ist natürlich Unsinn, also das braucht niemand, sondern wenn, da geht es wirklich so drum, okay, welche ganz groben Bereiche hat eine Seite, also wirklich, soll wirklich so gedacht sein als Bereichsnavigation, auf der anderen Seite ist es halt auch recht einfach einzubauen, weil es ja einfach nur ein zusätzliches Attribut ist, was bei einem Block-Tag, also bei einem Div oder bei einem Form oder was auch immer einfach mitgesetzt wenn's, werden kann.
Wenn es denn nicht native Elemente gibt, die sowieso von Haus aus dieselbe Funktionalität mitbringen.
Ja, es kommt drauf an. Also man hat mit einer Region ist schon wirklich was, einfach so eine ganz grobe Strukturierung zu erreichen.
Beispielsweise, also um es konkret zu machen, das neue Main, relativ neue Main-Element, das jetzt irgendwie seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren offiziell sozusagen an Bord ist, vorher schon lange rumgegeistert ist. Und dass sich gerade in so einer Phase befindet, wo die, ich weiß nicht, wie der Stand jetzt im Augenblick ist, aber wo die Browserhersteller eigentlich mittlerweile alle dazu übergegangen sein sollten, oder das zumindest langfristig sollen, dass das Main-Element genau das gleiche macht wie die Main-Role, also die Main-Landmark, die man vorher per Viaria nachgerüstet hat, und man jetzt im Augenblick noch in so einer Zwischenphase ist, wo man Main schreibt und aufs Main aber zusätzlich noch ein Role-Main legt, um die alten Browser abzufangen. Aber also im Prinzip sind für viele dieser einer damals nur bei ARIA Landmarks inzwischen native Elemente da. Und dann ist der Umbau möglicherweise ein bisschen aufwendiger. Das kann passieren, also gerade wenn man Internetseiten hat, die, was weiß ich, aus dem CMS kommen und schon seit 10 Jahren so laufen, dann ist es oftmals so ein Punkt, wo man lieber nicht hinfassen möchte. Ja. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Also finde ich einen super guten Ansatz. Punkt. Kann ich mir gut vorstellen.
Also was mich interessieren würde, wäre der nächste Punkt da, nämlich solange die Seite bei mir ist, solange ich sie baue, solange ich sie selber befülle, kann ich alles richtig machen. Ja. Aber wie verhindere ich, dass der erste Kunde, der die Seite umgeben kriegt und ab sofort seine Inhalte selber pflegen soll, das Ding sofort kaputt macht?
Oder
Word-Copy-Pasta macht und dergleichen. Ich meine, ich sage auch oft, die beste Möglichkeit, die Seite zu optimieren, ist, wir nehmen den Kunden den Login wieder weg. Aber Das ist irgendwo Frage, auch nicht zielführend.
Das ist halt auch die Frage, welche Methoden ich oder welche Möglichkeiten ich mir in die Hand gebe für die Pflege. Also ob das.
Ja, ich habe da mal eine dumme Antwort drauf, nämlich was als erstes passieren müsste, ist, man müsste den Kunden auch sensibilisieren.
Genau, also gerade in der Hinsicht dann. Das hilft genau in die Schulung dann, dann pflegt er eine Woche lang und dann fasst er in 3 Monaten wieder hin und hat alles vergessen.
Aber ich halte es für einen wichtigen Baustein. Das ist sicherlich nicht die Lösung, aber ich glaube, es ist wichtig, also das, da generell auch zu sensibilisieren.
Ja, die alten Textbücher füllen sich halt nicht von selber. Ja. Man fühlt sich selber mit GSC-1234.bg.
Aber grundsätzlich, ne, ich sage jetzt mal so als dummen Spruch, da müssten wir eigentlich hergehen, müssten die Augen verbinden und vor so einen Screen wieder setzen und ihn mal fragen, was er dann noch mit seinem nicht gefüllten oder, also wenn ich an Typo 3 denke irgendwie, das Ding schreibt erstmal in jedes scheiß Link rein, opens a new window in bla bla bla. Irgendwie, ja. Und kein Mensch füllt dieses blöde Ding aus. Ja? Und da muss man auch sagen, da versagt für mich eigentlich auch das System an der Stelle, weil ich könnte den Benutzer ja schon, sagen wir mal, sanft dazu ziehen, da wenigstens noch den Standardtext rauszuwerfen.
Also ich zeige das dann Kunden auch immer. Ich habe ein Web-Developer-Toolbar in Firefox einfach installiert und sage dann, okay, so sieht Google die Seite. CSS weg, Hintergrundbilder weg, JavaScript aus. So, das bleibt noch übrig. Wenn dann plötzlich auf der Seite nichts und nur noch 5x0 steht.
Ja, genau.
Ja. Ich fände es vielleicht auch ganz interessant zu behandeln, wie man neben der Sensibilisierung von den Kunden vielleicht auch überhaupt die Kunden dazu bringt, sich damit zu beschäftigen. Also wie kann man denen klar machen, dass es eben ein wichtiger Punkt ist und dass man irgendwie.
Gute Frage, ja. Also da schließt im Grunde dann auch noch gleich zusätzlich eine zweite Debatte mit an, die wir auch in der Open Device Lab Szene schon viel diskutiert und viel drüber nachgedacht haben, nämlich diese Vorurteile, die ich vorhin mal aufgezählt habe, also dieses, wenn ich es barrierefrei mache, dann kostet es gleich das Dreifache und schaut auch noch schlimm aus, also diese Vorurteile abzubauen.
Ja. Auch bei uns als Entwickler und Designer.
Die sind diejenigen, die Aufklärungsarbeit leisten müssen und müssen natürlich auch erstmal selber irgendwie den Überblick haben. Also sicherlich ist auch das ein wichtiger Ansatzpunkt da.
Ja, ich meine, das glaube ich halt auch, also was im Prinzip auch schon mal gesagt worden ist, also eine gute Strukturierung und eine gute Konzipierung hat halt in der Regel auch zur Folge schnellere Ladezeiten zum Beispiel, ne, mehr Besuche, weil halt das Zeug von den Suchmaschinen besser verarbeitet wird. Das sind ja schon, sagen wir mal, allgemeine Argumente, die, ja, wo erstmal keiner wenig dagegen sagen kann. Ne?
Weiß jemand, ob diese Endgeräte meiner User messbar sind im E-Tracker oder so? Tauchen die irgendwo auf, wenn die dranhängen? Das ist auf. Okay, das ist aber schlecht.
Ja, wir haben das auch diskutiert, also ich glaube, es macht auch von mir aus auch, ich bin keiner.
Ja.
Ich
bin auch keiner.
Ich bin auch keiner. Ich bin auch keiner. Also das ist ja keine technische Voraussetzung oder was die Auswirkungen der Website zum Beispiel anbelangt. Ich kann nicht besser erklären, weil man mit meinem Kamerabeantrag mit einer Medizin und so weiter kommt. Leider, das war natürlich auch als Direktor und Online-Marketing. Mensch, war das die
Erfahrung? Ja, meine Zielgruppe ist ausschließlich 60 bis 80 und ich weiß, dass 12% der iPad benutzen. Toll, das hilft mir jetzt gerade überhaupt sehr weiter.
Ja, ne, das nützt ja auch nichts, weil das haben wir eigentlich auch gesehen, es ist der Standard Internet Explorer. Mhm. Oder auf dem Apple nutze ich halt, keine Ahnung, mein Standard-Tool und habe VoiceOver oder auch solche Tools installiert, die gehen ja oben drüber.
Ja, aber ich finde es trotzdem nur gut und billig, dass, wenn man so einen Aufwand betreibt, dass ich von meinem User Rückmeldung bekomme, hallo, ich habe es gemacht, ich habe es gesehen, danke. Das würde helfen, zumindest im Marketing oder in den Geschäftsleitungen.
Vielleicht kann man sich hier irgendwelche Tricks überlegen, dass man guckt, wie die Benutzerführung ist oder die Klickfragen, dass man es anhand von den Conversion, keine Ahnung, wie man da die analysieren kann, oder vielleicht kann man auch irgendeinen Effekt aufbauen, dass es dann nur noch ein bisschen wieder kriegen oder so. Aber das ist man so wertvoll sein, also das ist ein Fall, was ich auch dann nur von den Konzeptionen komplett
unterfallen. Ja, die Frage ist ja schon auch so ein bisschen, was will ich eigentlich genau wissen?
Ich brauche Argumente, Verkaufsargumente. Ja. Das ist das Problem. Wenn ich mit Ideen komme, dann muss ich Argumente bringen. Und gerade die Leute, die mit den Zielgruppen zu tun haben, da ist es halt immer schwer. Und da sind genau diese Vorurteile da. Da musst du dann mit Suchmaschinenoptimierung kommen, damit du eine barrierefreie Website kriegst. Und da stimmt irgendwas nicht. Vor 20 Jahren hieß es mal, das Netz haben wir jetzt eigentlich auch für die Handicap-People.
Mit
Budgeteinschränkungen
sind ja
nicht nur
viele Leute. Gibt es denn überhaupt in Deutschland noch Leute?
Doch. Ich habe nämlich auch gerade mal geguckt, unter gbe-bund.de kann man sich diese Statistiken zusammenklicken nach Handicap, nach Alter etc. und bekommt dann leider nur bis 2011 aber ziemlich gute Zahlen, die man in so einem Gespräch mit der Geschäftsleitung benutzen könnte. Aber es ist wirklich gar nicht so einfach, an solche Zahlen ranzukommen. Aber das.
Posten noch, keine Ahnung, irgendwo?
Wie bitte?
Könnt ihr das irgendwo noch posten? Wird die Accessibility-Club-Seite dann noch aktualisiert und wir noch ein paar Infos dann sammeln?
Ja, können wir machen.
Wenn ich nicht genug irgendwas.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes ist das. Darüber ist es zu finden.
Könnt ihr mir das, also wir können später noch mal kurz darüber diskutieren, wie wir das machen können, dass wir noch Informationen irgendwie zusammentragen. Ich würde das natürlich sehr gerne dokumentieren. Wenn ich klug gewesen wäre, hätte ich irgendwie so ein Etherpad aufgemacht oder irgend sowas, aber das gibt es natürlich jetzt nicht. Das machen wir.
Ich habe versucht, relativ ausführlich mal mitzuschreiben mit dem Blog, das kann man natürlich gerne auch irgendwie als Protokoll oder so verwenden.
Super.
Und habe auch die Links, die bisher zur Sprache kommen, versucht da einzubauen. Und wenn ihr mir da einen Kommentar reinpasst oder eine Mail schickt, dann kann ich es einfach später in den nächsten Tagen dann noch vervollständigen. Also, wenn ihr mögt. Wenn ihr jetzt hier nicht so diktatorisch wollt, aber.
Nee, super. Ich muss das übrigens sagen, nachdem wir ja live auf Sendung sind und ich übrigens gerade von Marco erfahren habe, dass er uns zuhört. Und ich gehe fast davon aus, dass uns noch mehr Leute zuhören. Wir bedanken uns
nach Hamburg.
Grüße nach Hamburg. Ich übermittle hiermit die Grüße aus Hamburg. Ich freue mich auch, dass da noch viele Leute scheinbar von außerhalb irgendwie mit dabei sind. Das ist super. Und wir gucken mal in den nächsten Tagen, was wir für eine Plattform zusammentragen können, wo vielleicht ihr auch irgendwie Ideen, die ihr noch habt, auch für die nächsten Male oder einfach irgendwie zusammenwerfen könnt. Das werden wir mal noch rausfinden. Also Grüße auf jeden Fall nach da draußen.
Hallo Welt.
Genau. So, gibt es noch jemanden, der irgendwas für ein potenzielles nächstes Mal vorschlagen kann, will, Anregungen?
Mich würde mal so halt diese so generell mal anzuschauen, das Typo 3 und das WordPress und irgendwie Templates oder so ein Jimdo Website-Baukasten oder irgendwie sowas. Vielleicht gibt es ja einen, der so ein bisschen taugt, den man auch mal so als Empfehlung weitergeben kann.
Also inwieweit die Barrierefreiheit sinnvoll unterstützen.
Out of the box quasi. Und wie viel Zusatzaufwand ist sowas vielleicht reinzustricken?
Also ich weiß, es gab ein ERP-basiertes Projekt, das also wirklich sich auf die Fragen geschrieben hat, ein barrierefreies CMS out of the box anzubieten. Ich weiß aber nicht, wo der Stand ist. Das letzte Mal habe ich von dem vor 4 oder 5 Jahren gehört.
Okay. Also ich weiß, dass der Nikolai Schwarz mal aus Drupal das Backend von einer Webseite gebaut hat für den Blindenverband. Also du musst nicht die Vorderseite,
ja, ich weiß, sondern der Vorteil habe ich gar nicht gehört. Ne? Man komplett auseinandergerissen,
aber komplett neu gebaut. Aber ich weiß, dass es viel Arbeit war. Ne? Also, das ist mal gerade auf der Box.
Ja, gut, guter Punkt. Also, das wäre jetzt fast so ein bisschen irgendwie eine Frage, wie bringen wir das Ganze dann in den Alltag? Ja? Also mal unabhängig davon, dass ich persönlich der Meinung bin, ich muss erstmal den Quelltext verstanden haben, bevor ich mit dem CMS dann drauf losknüppel. Aber das ist eigentlich im Grunde dann der weitergetragene Gedanke, also wie findet es im Alltag wirklich sinnvoll Platz, das Thema? Beziehungsweise eigentlich, wenn man es mal so sieht, müssten wir uns, wenn wir uns dafür einsetzen wollen, dass das Ganze mehr Mainstream wird, dann müssten wir vermutlich nicht unbedingt nur diese von Hand gedengelten HTML-Dinger im Griff haben, sondern eigentlich sogar versuchen, wie wir den Einfluss in die Content-Management-Systeme reintragen können. Das ist wahrscheinlich eher sogar das ist die massentauglichste Schiene. extrem erfahren.
Oder vielleicht Ruhm und Ehre für ein Typo 3 Plugin an.
Was, bei Typo 3, was das schlimme Links wegmacht? Ich wollte jetzt da nicht ins Detail einsteigen, vor allem weil ich ja nur von Typo 3 Ahnung habe, aber bei Typo 3 ist es ausgerechnet so, dass es tatsächlich, ich kenne den Stand nicht, ich habe es auch ehrlich gesagt nicht eingesetzt bisher, aber ich weiß, dass es das gibt, eine extra Distribution gibt, die in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und was weiß ich wem irgendwie gemacht wurde, das speziell den Fokus auf Barrierefreiheit hat. Das ist Zufall. Es gibt dieses Government-Package, das eben gedacht war, um gerade Kommunen damit zu versorgen, die ja genau in dem Bereich die Offline verfolgen sollen. Das ist das Einzige, wo ich mal recherchieren kann.
Und das kann man ja in der Typo-3-Gruppe Bescheid sagen auch, oder wenn man mal irgendwas sich WordPress anschaut, kann man vielleicht auch die WordPress-Gruppe so ein bisschen Kurs-Promotion machen.
Das können wir auf jeden Fall tun. Und zum Dank für die Umsetzung. Gerne, bis bald.
Ansonsten halt neue Techniken abklopfen. Also dieses Web-Components, ich baue mir eigene HTML-Elemente, magische Dinge passieren mit JavaScript, Data Binding, Werte auf der Webseite ändern sich an verschiedenen Stellen gleichzeitig. Also da ist ja sehr viel möglich, aber ich sehe auch die JAWS-Entwickler, oder die müssen da ja immer hinterher programmieren, und wahrscheinlich nicht alle Nutzer tun immer das neueste Update in ihren JAWS einspielen oder so.
Dann muss es noch mit verschiedenen Browsern funktionieren. Also sicher ist schon mal.
Wir haben kürzlich, das war auch in der Vorbereitung, haben wir miteinander gesprochen, und dann habe ich auch gesagt, also ich bin erstaunt, dass JAWS so teuer ist. Und ich habe einfach so einen Raum geworfen. Also nur für jetzt vielleicht für diejenigen, die hier anwesend sind und nicht wissen, also eine normale JAWS-Lizenz kostet um die 3.000 Euro.
Ja, es gibt verschiedene.
Ja, ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Zahl. Und das ist ja doch ein Standard. Ich habe dann sozusagen im Kontrast, ohne dass ich jetzt da großartig Ahnung davon habe, aber im Kontrast dazu gefragt, wie kann dann irgendwie ein Open-Source-Projekt oder ein kostenloser Screenreader wie MDDA oder das, was uns mit jedem Smartphone mittlerweile mitgeliefert wird, wie funktioniert denn das dann überhaupt? Und da war eben dann die Antwort, dass JAWS wahrscheinlich mitunter deswegen die Nase vorne hat, weil sie mit entsprechend Ressourcen, das heißt Geld und vor allem aber auch Personal, dann versuchen können oder es auch bewerkstelligen können, proaktiv zu arbeiten. Das heißt im Grunde Jahre vorher ahnen, was wir heute als selbstverständlich finden. Und dann Jahre vorher da schon drauf programmieren oder das entwickeln und da irgendwie einfach einen guten Riecher haben. Und man braucht dazu einfach viel Expertise und viel Personal und viel Kapazität, und das ist halt was diese Open-Source-Projekte womöglich nicht leisten können. Und MVDA ist gut, aber ist halt nur in bestimmten Bereichen gut, und in anderen Bereichen fällt es dann steil ab, so wie ich das verstanden habe.
Ja, und ich sage mal, man kann sich da, denke ich, weniger das Risiko leisten, in Technologien zu investieren und da Manpower reinzustecken, wo man dann vielleicht feststellen muss, war jetzt doch nicht so das, was alle wollen. Ne? Wenn man jetzt überlegt, wie bei ARIA die ersten Anfänge, dass solche Dinge in JAWS eingebaut wurden, das ist, glaube ich, 5 Jahre her, mit JAWS 10 war das, wenn ich mich recht erinnere, da hat dann auch keiner drüber gesprochen. Ja, da hat man auch noch nicht gewusst, wie relevant das mal wird.
Und vielleicht noch als Anekdote am Rande, weil ARIA ist jetzt in diesem Februar zum Standard geworden. Also bis dahin wurde darüber diskutiert. Insofern
so bei Standards immer.
Ja, weil insofern, wenn er jetzt sagt, die haben vor 5 Jahren angefangen, das zu implementieren, und es ist jetzt nach 5 Jahren dann offiziell zum Standard geworden, dann kann man vielleicht irgendwie auch so ein Gefühl dafür kriegen, mit welchem Vorlauf da irgendwie agiert wird.
Ja, mich würden auch noch die rechtlichen Rahmenbedingungen mal interessieren, weil das, so viel ich noch weiß, und genau weiß ich es auch nicht mehr, ist ja, wenn ich zum Beispiel zu der Stadt Nürnberg-Seite umsetze, dann muss ich ja bestimmte WCAG-Richtlinien umsetzen in so einem gewissen Grad, und das würde ich auch nochmal interessieren, weil das sind Grunddinge, die auf jeden Fall vorausgesetzt sind. Ist ja, glaube ich, auch ganz nett, wenn man sich an solchen Richtlinien halten kann, oder machen die überhaupt Sinn?
ist auch mal die Frage. Da habe ich jetzt persönlich tatsächlich, also wir haben zwar schon mehrfach Anfragen, gerade aus Hochschulrichtungen gekriegt, für die das irgendwie offensichtlich auch gilt. Oder zumindest zum Teil, also es war immer nicht so ganz verbindlich, hatte ich den Eindruck. Aber ich habe ehrlich gesagt nach dieser BitV noch nicht gearbeitet. Die Lisa hat vorhin einen Link gepostet, oder ich habe das jetzt auch vor kurzem mitgekriegt gehabt, weil ein anderes Open Device Lab in Köln, die sind auch so aktiv in dem Gebiet und die hatten gerade, es gibt wohl so Stellen, die das testen auch, die Internetseiten testen. Die Lisa hat vorhin einen Link gepostet. Und da kann man sozusagen nachvollziehen lassen, oder die prüfen nach irgendwelchen Kriterien, wie barrierefrei sowas ist. Und du kriegst.
Die Prüfung, die kann man machen lassen, also weil das Geld ist. Keine Ahnung, 800 Euro aufwärts oder so. Und dann kriegt man halt irgendwie den Partner von 100% erreicht keiner. Also die 99% sind total super oder so. Aber wir haben uns das angeschaut und finden das eigentlich eher aufgeblasen und vielleicht nochmal rein. Also wenn man da selber mit Verstand und vielleicht mit Kooperation mit Leuten, die in der Luft und so, dann da drüber schaut, kommt man da unserer Meinung nach weiter, weil es einfach teilweise veraltet ist und wenn die halt ausschließlich auf irgendwelchen, keine Ahnung, was ist, Windows-Server, Unfall, und Reihe und so. Das trifft jetzt bei uns zum Beispiel alles gar nicht zu, wir arbeiten mit Gnome und Home-Server und so weiter. Also das passt da gar nicht, die Standards, die angelegt. Ich kann den ganzen Details nicht, also mein Mann ist der Programmierer, der mit dem Vorschlag darüber auf, der sich leider praktisch zu den Hängern hier, aber wir haben das alles durchexerziert. Der Meinung, dass diese D3C-Standards im Moment nicht passend sind, weil die einfach veraltet sind. Es ist toll, dass es gibt, aber jetzt gerade aktuell passen sie halt nicht, weil die Browser auch wieder, das hatten wir vorhin auch schon, die Browser können andere Sachen und so weiter. Also das ist im Moment, so wie wir es entschieden haben, keine Vorbildlinien. Aber natürlich als Orientierung ist super, dass man jetzt vielleicht keine Zeit vergisst bei der Optimierung oder so weiter. Das anschauen sollte, wenn sie sich auf alle Fälle aber nicht so als Dogma angeht. Aber ich weiß nicht, da kann jemand anders vielleicht auch mehr dazu beitragen. Das war jetzt also nur aus unserer Arbeitswirklichkeit. Wir haben da gerade mit der Integrationspraxis doch sehr nah am Thema dran.
Und habt ihr so einen Test mal durchführen lassen? Also hättest du ein Beispiel, wo du sagst, eine Internetseite, die haben wir gemacht, die ist getestet worden, das ist das Ergebnis. Könntest du sowas?
Also wir haben gerade das Angebot. Die hatten vorliegen und haben jetzt bei dem ersten Schritt halt selber den Test aufgemacht und da alle Punkte, die uns glaube ich benutzt, miteinander umgesetzt. Und wollen jetzt im zweiten Schritt den Kunden entscheiden lassen, ob er diesen Test machen lassen will oder nicht. Also ich vermute mal eher nein, weil Budget ist halt eigentlich auch nur so eine Frage. Ich finde es echt ziemlich teuer. Da kann man sich eher mal Leute, die tatsächlich genau diese Seiten dann auch benutzen. Also Leute halt aus der Region oder die damit arbeiten und dann sagen, ja, kommt ihr eigentlich damit klar? Also ich glaube, das ist ein größerer Fall, eine bessere Anwendung. Aber wir sind halt auch von starken regionalen Bezug.
Ja, also der Punkt ist auch so ein bisschen, was ist eigentlich, also wie breit muss ich mich aufstellen? Es ist halt schon so, dass diese Tests ja schon auch recht weit auffächern und man da eben jetzt nicht nur sowas testen, wie wir es jetzt hier eben angeschaut haben, ganz nur so ganz schnelles Reinschnuppern oder Eindruck gewinnen, sondern die machen dann ja wirklich alle Bereiche. Also da gibt es dann ja auch eben gerade dieses Thema wegen mir Gebärdensprache und leichte Sprache und diese ganzen Geschichten. Und wenn jetzt jemand das wirklich haben will und braucht, dann macht es, denke ich, schon auch Sinn, so einen Test zu machen, weil das kann man, glaube ich, so mit Bordmitteln eigentlich nicht mehr abdecken. Ja, ich denke, es ist wirklich so ein bisschen die Frage, wie breit muss ich streuen, was habe ich dafür einen Anspruch und auch wie umfangreich ist die Präsenz. Also
ich kann euch vielleicht dann beim nächsten Termin berichten, wie sich meine Mutter entschieden hat. Wir haben jetzt diesen Test mit dem Sprinkler gerade erst abgeschlossen und auch sozusagen als Aktion irgendwie verblockt und veröffentlicht. Und als nächstes werde ich Ihnen dann mal das Angebot vorlegen und schauen. Also vielleicht sagt er ja und wir machen das, dann kann ich euch hoffentlich da, keine Ahnung, seit paar Monaten schon was dazu erzählen, wie das gelaufen ist. Ich gehe jetzt aber erstmal nicht davon aus, dass es einfach, oder ich gehe davon aus, dass wir das aus Kostengründen jetzt eher nicht machen. Also ich habe auch jetzt nicht die Mittel, um das einfach aus Basis mal zu bezahlen.
Also nee, klar. Aber dann, ich habe deswegen auch gefragt, weil wenn du jetzt kein konkretes Beispiel parat hast und das wirklich ein interessantes Thema ist, dann kann ich den Kollegen aus Köln fragen, weil die haben genau gerade so eine Seite durch diesen Test irgendwie durch mit 92 von 100 Punkten, was auch immer das bedeutet. Ob das gut oder schlecht ist, kann ich nicht beurteilen. Aber der kann da sicherlich was dazu sagen und er hat mich jetzt im Vorfeld von heute auch da mehrfach darauf aufmerksam machen wollen, dass sie das gerade gemacht haben. Ich habe das irgendwie, ich konnte die Information nicht verarbeiten aus Kapazitätsgründen, aber den kann ich auf jeden Fall dazu ansprechen und dann kann der vielleicht auch was dazu sagen oder das einfach mal präsentieren in dem Sinn, dass er halt sagt, was da der Trick da dran ist. Ich habe mir die Seite durchaus angeschaut. Die hat ein paar interessante Techniken irgendwie integriert, über die ich noch nie vorher nachgedacht habe, muss ich sagen. Also war gar nichts, fand was Überraschendes.
Ja, man stößt bei dem Thema immer wieder auf interessante Sachen, auch gerade vorhin mit der rechten Sprache oder so. Das ist halt auch nicht nur für Leute, die erste Kinder sind, sondern halt auch für Ausländer oder unter Umständen für alte Leute. Also ich kann sogar nicht sagen, leichte Sprache, die sich nicht kennen, ist so, dass man pro Satz nur eine Information übermittelt. Das klingt erstmal total riesig, aber es ist wirklich kompliziert. Also wir haben auch überlegt, unseren Blog bei den Zweisprachen zu machen, für Deutsch und leichte Sprache. Aber haben es jetzt erstmal gelassen, weil wir uns gar nicht in der Lage fühlen, die Texte so umzuschreiben. Also man muss es mal überlegen, versucht mal so zu sprechen, dass in jedem Satz nur eine Information übermittelt wird. Es ist echt tricky. Also es ist schon, man kann relativ flüssig lesen, aber es ist echt schwierig zu erstellen. Und das sind halt auch wiederum als Anbieter große Wirkung, weil man muss eigentlich die komplette Redaktion da schulen. Was sicherlich auch viele
irgendwann
nicht leisten können.
Ja. Darf ich noch kurz die Frage vorhin wegen den kommunalen Aufstellungen in Bayern? Ich meine, kam ja da, die DGTV ist ja eigentlich total veraltet.
Naja, es gibt DGTV 2.0 schon eine Weile jetzt wieder.
Hält sich auch keiner dran? In Bayern gibt es ja diese Möglichkeit, sich rauszuwiesen. Da gibt es ja diese schöne Vorgabe, wenn es zu aufwendig oder zu teuer ist, kann man auch darauf verzichten. Und der Wolfgang Wiese von der Uni Erlangen, der das Rechenzentrum betreut, der hat eine sehr schöne Checkliste gemacht, intern für die ganzen Uni-Auftritte, was sozusagen die Mindestanforderungen sind, damit sie als barrierefrei durchgeht. Das gibt es als PDF, das gibt es als Checkliste zum Abhaken. Das kann man ganz gut als Basisformular nutzen.
Ja, PDF ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Also barrierefrei zu machen, ist auch ein gutes Stichwort, wenn man eigentlich im Alltag sich beherzigen sollte. Aber das ist auch nochmal eine ganz eigene Dose, die man da aufmachen kann. Also da kann man auch einen Abend drüber diskutieren.
Das Fass können wir gerne aufmachen, weil dann holen wir die Kerstin dazu. Das ist genau das, was sie, glaube ich, gerne von sich geben möchte. Die hatte nur leider, die wäre gerne gekommen und sie ist sogar wohl in der Nähe heute, aber sie ist im Urlaub und sie hat gesagt, wenn sie sich da abseilt, kriegt sie Ärger. Okay. Eine Sache formuliere ich vielleicht nochmal. Markus, jetzt eigentlich stellvertretend für das, was du vorhin gesagt hast, oder das trifft auch diese Diskussion eben, wie baut man Vorurteile ab und so. Also möglicherweise wäre auch irgendwie nochmal mittelfristig, langfristig zu denken, was kann man für Argumente oder also wie kann man sozusagen die Überzeugungsarbeit leisten, dass man sowas auf jeder Ebene, also sei das, was das Budget angeht, als auch überhaupt der Wille, sich darum zu kümmern, wie kann man das sozusagen in so einem Projekt, in so einer Projektpyramide nach oben durchkommunizieren, oder?
Das Problem ist tatsächlich, den Gegenüber davon zu überzeugen, dass es gar nicht um einzelne Gruppen geht oder um einzelne Vorteile, sondern dass die Seiteneffekte, die positiven, auf ganz viele kleine Randgruppen, auf Suchmaschinen, auf alte Menschen, auf Gebrechliche. Die
Randgruppe Suchmaschine.
Wie bitte?
Die Randgruppe Suchmaschine.
Ja, genau. Dass die so groß ist, dass es mir eigentlich dann mit einem eminenten Vorteil zu tun haben.
Ja, klar.
Und der gar nicht viel Geld kostet.
Also
der kostet viel Pflegeaufwand, das ist tatsächlich so.
Also da bin ich bin der Meinung, dass das ist ähnlich wie das ähnliches Thema wie Mobile First. Ja. Mhm. Das ist irgendwie, also was eigentlich, glaube ich, notwendig ist, ist, dass so ein Shift im Mindset passieren muss und dass du deinen Arbeitsprozess einfach umstellen musst. Und ich glaube, in dem Moment, wo du das ein paar Mal gemacht hast und es dir auch ein bisschen leichter fällt und du grundsätzlich so an Projekte rangehst, dann kommt dir das auch vollkommen normal vor. Und ich glaube, dass dann der Mehraufwand eigentlich gar nicht mehr existiert.
Ja. Ja, wenn es Fleisch und Hut übergeht, aber zum Beispiel ja. Diese vernünftigen Alttext. Mann mit Hut geht über Straße. Ich habe das auch gewusst, dass man es so eigentlich machen sollte. Das Bild beschreiben. In der Praxis ist es dann halt Mann auf Straße oder na, das wäre noch gut. Aber bei uns jetzt, bei unseren Reisen, heißt es dann bloß noch Mauritius. Aber eigentlich müsste ich beschreiben, Sonnenuntergang auf Mauritius am Strand oder so. Das wäre perfekt, aber dann blocke ich ja schon fast mein Bildarchiv.
Ich sage es mal so, rein von der praktischen Seite her. Also wenn es dazu noch einen Text gibt, der thematisch das Gleiche...
Dann schreibe Produktbild 1.
Schreibt doch vielleicht einfach gar nichts. Also man muss nicht unbedingt jede Grafik beschriften. Ja. Wichtig ist es halt dann, wenn es halt wirklich ein Informationsmehrwert ist. Ja? Aber wenn im Text neben dran schon nochmal das Gleiche steht, was das Bild zeigt, oder halt eine Story dazu, wie auch immer, ja, dann ist das was, ja, wo ich es für mich sagen muss, okay, ist jetzt nichts, wo ich jetzt, was ich jetzt furchtbar vermisse. Aber klar, es gibt halt manchmal gibt es auch wirklich Grafiken, die halt echt einen informationellen Informationsmehrwert haben, und dann möchte man natürlich auch wissen, worum es da geht.
Also spätestens, wenn es jetzt nicht unbedingt um Fotografien geht, sondern wenn es wirklich um Grafiken geht.
Also Infografiken oder so.
Charts oder irgendwas.
Aber bei 20 Bildern in einem Reisebericht will keiner mehr die Beschreibung von dem Bild hören. Ne? Das ist
ja auch. Ja, es kommt dann auch wieder darauf an, aber dann ist schon wieder die Frage, welches CMS unterstützt denn das
Longest Page? Ja, ich habe jetzt gerade so einen blöden Gedanken gehabt, aber das führt dann eigentlich schon wieder raus aus dem Thema, weil konkret ist das Ding mit den Bildern, ja, da frage ich mich sowieso, warum man die Information überhaupt dazu schreiben muss, warum steckt die Information nicht im Bild schon mit drin?
Im Bildname oder was
meinst du? Nein, nicht im Bildname, sondern jedes Bildformat, mit dem wir zu tun haben, kann Metadaten tragen. Warum tut nicht der Fotograf reinschreiben, wie dieses Bild heißt?
Ja, die Daten wären ja noch da, aber
alles, was hinterher kommt, jedes CMS, jedes sonst was, greift auf die Metadaten da drin zu und erhält die natürlich
auch. Was bei Stockfotos natürlich wieder unterhaltsam wird.
Das haben wir eben gesehen.
Also da lässt sich sicherlich vieles optimieren. Aber das ist, ne, das in den Alltag rüber zu transportieren, ist natürlich die große Herausforderung.
Ich meine, Beschreibung an sich ist ja bei den Infografiken. Ich sehe 5 Balken, wenn ich sehen kann. Wenn ich nicht sehen kann, sehe ich nichts.
Genau.
Ja.
Okay, haben wir noch irgendwie wichtige, gibt es Kritik? Haben wir irgendwas schlecht gemacht? Nur raus damit.
Kritik ist nicht negativ, Kritik
Nein.
ist positiv.
Ja gut, dann mach positive Kritik, Guido.
Nee, war ein sehr, sehr interessanter Abend mit neuen Erkenntnissen.
Ich habe jetzt, also für mich, ich habe ja, so den Eindruck, aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Erwartungshaltung diesbezüglich, ich glaube, wir sind trotzdem sehr an der Oberfläche geblieben, zwangsläufig irgendwie, also das ist jetzt... Ich habe für mich so versucht, auch aus dieser Screenreader-Demonstration die wichtigsten Punkte für mich nochmal rauszuziehen. Das Wichtigste, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass es ein virtuelles Dokument gibt und dass es dieses virtuelle Dokument offensichtlich anders, in Teilen anders strukturiert ist als das, was ich sehe. Und was jetzt für mich hochinteressant ist, ist, dieses virtuelle Dokument zu sehen. Ja, das ist schon wieder ein bisschen absurd, aber und da irgendwie die Querverbindungen zu ziehen. Aber es ist trotzdem natürlich alles an der Oberfläche geblieben. Das ist klar. Ich glaube, mehr hätte man jetzt heute auch gar nicht erreichen können irgendwie für so einen ersten Ansatz. Oder?
Nee, das denke ich. Das ist ja immer, auch gerade wenn man das so im Rahmen des... Also klar hatten wir, ich schon ab und zu mal solche oder ähnliche Präsentationen, aber das ist halt doch immer eine ganz unterschiedliche Runde. Es sind ganz unterschiedliche Ansprüche. Und von daher gibt es da jetzt nicht so die, das Patientrezept, wie man da, sag ich mal, am besten dran geht. Ne? Aber ich bin schon zufrieden, wenn so eine gewisse Grundinfo, so ein Eindruck dahin geht, wie sich diese Geschichten für uns darstellen, dass das schon mal rübergekommen ist. Und auch so anhand der Ideen, die jetzt so artikuliert worden sind, kam für mich jetzt schon auch rüber, dass es halt dass man da in viele Richtungen weitermachen kann und auch viele Vertiefungsmöglichkeiten gibt, und mehr kann so eine erste Veranstaltung, mehr kann die eigentlich gar nicht leisten.
ein perfektes Schlusswort. Ja, super. Okay. Ja,
und also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, beziehungsweise ja, für das
also treffen dann. Wir.